Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Design oder Nutzerfreundlichkeit?
Nutzerfreundlichkeit.
Intuition oder Ratio?
Intuition.
Analog oder digital?
Symbiose.
Zuverlässige, kreative, überzeugte Formliebhaber und smarte Strategen. Das ist Yellow, ein Agenturennetzwerk mit übergreifendem Design, Leistungsspektrum an den Standorten Köln, Pforzheim, Tokio und Berlin. Als Full-Service-Agentur zeichnet sie aus, dass sie Designprojekte von der strategischen Planung über die Gestaltung bis zur konkreten Realisierung kompetent zu begleiten. Über 50 Expertinnen und Experten aus den Bereichen Strategie, Branding, Produktdesign, Brand Architecture, Kommunikation und Interactive Design arbeiten für Yellow. Eine gute Basis, um überzeugende, verführerische und erfolgreiche Markenerlebnisse mit höchster Strahlkraft neu zu denken. Speziell im Raum und mit allen Sinnen erlebbar. Deshalb haben wir zu unserem heutigen Podcast Pascal de Herr von Yellow Design und Yellow Lab zu Gast, der uns, Uwe Bresan und Anna Sebezek, mitnimmt auf die Reise, wie die Spaces entstehen.
Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Talks Podcast. Schön, Pascal, dass du bei uns bist.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Pascal, bevor wir mit unseren Fragen starten, kannst du uns kurz aus eurem Agenturalltag erzählen, was sind eigentlich eure Kernbereiche und welche Projekte waren so besondere Meilensteine für euch?
Also unsere Kernbereiche sind auf jeden Fall die Markenentwicklung, Markenkommunikation. Da sind wir sehr stark vertreten. Wir betreuen quasi Marken, die eigene Produktentwicklungen vorantreiben wollen, die aber auch zum Beispiel ihre eigenen Büros neu umbauen, die Schulungsräume umbauen oder überhaupt entwickeln. Das ist unsere Kernkompetenz, so die ganzheitliche Markenbetreuung. Da geht es dann auch vom kompletten Markenkonzept, Markenausrichtung und Customer Journeys, Produktentwicklungen bis zum Leporello, Druckmedien, Webseiten. Das betreuen wir da alles. Ja, macht riesig Spaß. Gerne auch langfristige Kundenbindungen, dass man auch zusammenwächst, zusammen sich neu definiert, umdefiniert und da einfach schöne langfristige Beziehungen pflegt und da auch wirklich tolle Projekte starten kann, aber auch Initialprojekte starten kann, die uns dann einfallen, wo man mal sagen kann zum Kunden, wollen wir nicht einfach ein Produkt oder ein Event gestalten, das euch in Mailand oder auf der Büchermesse vertritt, damit man die Marke stärkt. So, das sind unsere Kernkompetenzen und Kernprojekte und tolle Projekte oder Projekte, die im Kopf bleiben, die wir haben, sind auf jeden Fall in München die BMW-Welt, die wir jetzt auch schon seit über 15 Jahren begleiten, wo wir komplette Schulungsräume gestalten, wo wir auch inhaltlich sehr stark vertreten sind, wo wir zusammen mit der Marketingabteilung und der Brand and Customer Institute Abteilung komplette Markenerlebnisse gestalten, im Raum, aber auch als App, auch digital, analog, wie sowas aussieht. Ja, und dann auf jeden Fall, was auch immer sehr schöne Projekte sind, sind für die Kunden dann eigene Bürokonzepte zu entwickeln oder so Erlebniskonzepte für ein Büro zu entwickeln oder auch für Coworkspaces, dass man da einfach mal so einen Schritt weitergeht mit denen und ja, von deren eigenen Markenverständnis ableitend einfach mal Raumkonzepte gestaltet oder komplette Eventkonzepte gestaltet. So, das ist eigentlich das, was uns am meisten Spaß macht oder mir persönlich am meisten Spaß macht.
Habt ihr irgendeine Branche, wo ihr besonders aktiv seid oder wo ihr euch besonders stark ausrichtet?
Ja, im weitesten Sinne arbeiten wir sehr viel für die Automobilindustrie, da ja auch das komplette Marketing- und Firmenverständnis ganz stark ausgeprägt ist. Und da gibt's auch ganz viele Markenattribute, die da gelebt werden, wo man dann quasi auch die Projekte schon direkt so starten kann, dass man marketinggetriebene Räume gestaltet und marketinggetriebene Messeauftritte gestaltet und Events. Aber wir arbeiten auch sehr viel für Mittelständler, die eigene Schulungsräume haben wollen, die eigene Events machen möchten, die aber auch vielleicht einen eigenen Coworkspace gestalten möchten, der so ein bisschen weiter hinausgeht und so ein bisschen die Marke vertritt. Und dann auch sehr viel für Großkunden, also für die Telekom haben wir schon oft gearbeitet. Ja, das ist wirklich sehr mannigfaltig. Aber ursprünglich würde ich sagen, diese Markenentwicklung, die kommt bei uns von 20 Jahren Berufserfahrung in der Automobilindustrie ganz klar. Da haben wir dann quasi unser Toolkasten damals entwickelt, das wir heute immer noch verwenden können.
Was war der verrückteste Auftrag, den ihr mal hattet?
Wie so ein Lieblingssong, das wechselt dann öfters auch mal, je nachdem, was man gerade für eine Gemütslage hat. Aber es sind auf jeden Fall Events oder auch Spezialbauten für die Automobilindustrie, die Frage von einem Fahrzeughersteller, der eine Carbon-Karosserie für ein Elektroauto entwickelt hatte, ob man das nicht an Luftballons schweben lassen kann. Wo man als Designer gerne mal sagt, ja klar, das geht. Und dann, sobald die Physik mit ins Spiel kommt, geht es dann halt relativ schnell nicht mehr. Aber dann gibt's auch sehr viele Sachen, wo dann auch einfach die Gesetze und Regelungen einen irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen, wie zum Beispiel für einen Markenraum sollten wir einen weißen Hai ausstellen. Und das war dann nicht möglich, auch nach längerer Nachfrage an diversen Behörden. Und es war auch nicht möglich, sich einen weißen Hai auszuleihen. Also es ging dann um einen ausgestopften weißen Hai. Keinen gefangenen weißen Hai.
Das klingt nach spannenden Aufträgen. Wir haben auf eurer Webseite uns ein bisschen umgeschaut und fanden da so einen Vierklang ganz schön. Sensibilisieren, verstehen, verankern, transferieren. Das verweist auf so eine Spezialität von euch. Das sind didaktische Schulungsräume, so nennt ihr das. Was können wir und was können unsere ZuhörerInnen sich darunter vorstellen?
Also ganz grundsätzlich auch mit dem Sensibilisieren, das gilt dann auch für uns als Auftragnehmer, dass man erstmal so den Kunden kennenlernt, beziehungsweise halt die Needs, die jetzt quasi im Raum stehen, wo möchte der Kunde hin oder was hat er vor, dass man da auch ganz mannigfaltig einfach das Thema auseinander nimmt und in verschiedenen Aspekten dann versucht es zu verstehen, worum geht's, wie kann man das adaptieren. Deswegen auch didaktische Schulungsräume, wie kann man das didaktisch aufbereiten, dass Menschen, die davon vorher noch nie was gehört haben oder nur am Rande mitbekommen haben, dass wenn die jetzt in so einen Markenraum gehen und es geht jetzt um das Thema, ich sag jetzt einfach mal, neue Mobilität, wie kann man das denen bildlich und immersiv einfach darstellen, dass sie das auch verstehen, dass sie sensibel werden dafür, was sind denn da die Herausforderungen und dass man das dann auch vertieft und verankert, dass das dann auch zukünftig, das ist so unser Arbeitsauftrag bei diesen ganzen Markenräumen, dass die Zukunft ja auch in dem Sinne handeln. Der Raum selbst und auch die Exponate, die wir bauen und das ganze Look and Feel ist quasi nur ein Vehikel, um den Schulungspersonen einfach bildlich darzustellen. Das sind so die Herausforderung der Zukunft dann in dem Sinne. Da geht's hin, das ist so ein Toolkasten, den ihr verwenden könnt, womit ihr dann eure persönlichen Arbeitsaufträge erledigen könnt. Also zum Beispiel bei der Elektromobilität geht's ja nicht nur darum, dass man den Leuten erzählt, ihr rettet die Welt in dem Sinne oder ihr spart Geld, sondern was sind denn die Vorteile der Elektromobilität auch in ganz anderen Bereichen, zum Beispiel zum Thema Luxus. Ich habe jetzt ein Elektroauto, das fährt geräuschlos, das ist digital vernetzt, ich weiß, wo ich parken kann. Ich kann vielleicht einen Concierge-Service rufen, je nachdem, was für eine Automobilklasse, der mir dann das Auto abnimmt und einparkt, wenn ich im Restaurant bin. Und wenn man dann jetzt mit Leuten zusammenarbeitet, die auch so Zukunftstools für ihre Firma entwickeln, wie kann man das adaptieren auf zukünftige Projekte zum Beispiel? Also was wäre jetzt so als UI-UX-Designer, wenn ich jetzt neue Tools entwickeln müsste oder neue Software-Updates für das Fahrzeug? In welche Richtung könnte es denn gehen, wo schon vorher noch mal keiner drüber nachgedacht hat, anstatt Stauwarnassistent vielleicht einfach, ja, das war auch damals mal Thema, schon vor 10 Jahren, sagt mir das Auto vielleicht so, in dem Moment macht es gar keinen Sinn, mit dem Auto in die Stadt zu fahren, zu dem Restaurant, sondern du kannst jetzt unseren Concierge-Service anrufen, der holt dich ab und den Rest kannst du dann, ja, multimodal mit einem Mietfahrrad zurücklegen. Dass man den Leuten einfach, dass man die so sensibilisiert, dass sie wissen, ich muss auch outside of the box denken einfach. Und das ist so ein bisschen unsere Kernkompetenz, dass wir doch immer neue Wege finden, immer neue Möglichkeiten, denen das zu zeigen, dass man Exponate entwickelt, die einfach beeindrucken, die zur Marke passen, die auch zukunftsweisend sind, wo man dann einfach ja ein gutes Gefühl hat, didaktische Inhalte mitzubekommen und nicht einfach nur da sitzt und sich die anhört.
Und das sind dann in der Regel quasi Mitarbeiter von Unternehmen, die dann diese didaktischen Schulungsräume nutzen, um quasi mit der Marke verbunden zu werden oder also den Spirit der Marke in solchen Räumen dann auch aufzunehmen und weiterzutragen.
Genau, das ist so die Hauptkompetenz einfach, dass aus den verschiedensten Metiers, wo die Leute dann herkommen, ob das der Produktingenieur ist, ob das der Marketingentwickler ist, ob das der Softwareentwickler ist, dass jeder irgendwie versteht, für wen arbeite ich jetzt ganz detailliert, aber was ist eigentlich der Plan von meinem Arbeitgeber in dem Sinne. So, wo möchte man hin? Was ist so die Zukunftsvision? Was ist der Spirit der Zukunftsvision? Was ist so das Feeling, von dem wo es hingehen soll?
ganz konkret mal, also wie funktioniert so ein didaktischer Schulungsraum?
Ich schaue jetzt hier gerade auf einen didaktischen Lehrpfad, den wir hängen haben von einem Raum. Und zwar geht es bei uns meistens los, man kommt in den Raum rein und hat quasi so eine Eröffnungszeremonie, so ein Welcome. Die Leute kommen an, so was ist so das Erste, was ich sehe, wie präsentiert sich so ein Raum? Ist er dunkel, ist er hell, ist er total digital, ist er vielleicht ganz analog? Und da greift man halt auch ganz viel das Look and Feel der Marke auf. Zum Beispiel hatten wir für einen Automobilhersteller, der sehr retro- und designorientiert ist, kommt man zum Beispiel in den Raum rein und das Erste, was man macht, ist, man sucht sich einen Stuhl aus, auf dem man sitzt. Und dann stehen dann zum Beispiel 20 verschiedene Designklassiker, aber es sind ja nur 10 Schulungspersonen. Das heißt, jeder kann sich einen Stuhl aussuchen, setzt sich hin. Alle kommen in Ruhe an, man kriegt ein Getränk zu Beginn und da wird sich kurz unterhalten. Und dann ist die erste Frage, warum habt ihr jetzt eigentlich diesen Stuhl ausgesucht? Warum denn so ein Pantone-Chair, warum ein Blechstuhl, warum so einen ganz alten Schemel? Und so kommt man dann ganz unbedacht schon mal mit Design in Berührung. Oder worum geht's bei Design? Oder was löst Design überhaupt aus an Emotionen, ohne dass ich es weiß? Weil es ja einfach so ein Alltagsgegenstand wie ein einfacher Stuhl ist. Und das ist dann so ein bisschen so der Eisbrecher, damit man allein schon mal so in die Tiefe kommt, worum es zukünftig dann gehen wird während der Schulung. Und das ist dann zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Und macht man das analog, macht man das digital, macht man das in der Symbiose? Also vor 10 Jahren war ja sehr viel Touchscreen, sehr viel gucken, touchen, abstimmen. Und jetzt ist ja alles auch wieder sehr, sehr viel haptischer geworden, was ja auch die Exponate dann auch sehr viel anspruchsvoller macht und auch das Vermitteln der Inhalte dann anspruchsvoller macht. Also diese Schulungsräume, die sind also Look and Feel auf jeden Fall danach ausgerichtet. Wie stellt sich die Firma dar oder möchte sich die Firma darstellen? Was sind die Brandattribute? Dann natürlich auch ganz, 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 ganz viel machen wir natürlich Innovationsrecherchen. Was ist so das neueste Material? Was sind die neuesten Techniken? Was ist mit AV, mit Media, mit UX, UI-Design? Was ist da das Allerneueste, was es gibt? Ja, der Touchscreen ist so ein bisschen tot. Dann arbeiten wir jetzt sehr oft auch mit Textilscreens, die man dann einfach haptisch reindrückt oder wo man drauf streichen kann, dass man einfach auch ein ganz haptisches Erlebnis hat. Und da ist dann auch immer die Frage, passt das zur Marke? Ist das ein Katalysator dafür, was wir überhaupt ausdrücken wollen, was wir lernen wollen, was wir den Menschen da nahe bringen möchten? Da gibt's halt ganz verschiedene Tools und es ist halt je nach Firma, für die wir arbeiten, sehr technologiegetrieben oder auch sehr designgetrieben oder auch um die Marke zu stärken, dass man dann einfach zum Beispiel auch mit ganz klassischen Marken oft arbeitet, die man da ins Büro stellt, die Wiedererkennungswert haben. Oder löst man den Raum komplett auf, weil man sich ja quasi in so einem sphärischen, digitalen Äther befindet, wo verschiedene Dienstleistungen angeboten werden. Das ist alles so ein bisschen so der Spannungsbogen. Deswegen ist auch unsere Agentur so breit aufgestellt. Also vom klassischen Exponatdesigner, Grafikdesigner zum UX, UI-Designer, die dann wirklich rein digital arbeiten und die neuesten Tools besitzen, kennen und anwenden. Das ist dann alles ausgelegt auf den Kunden. Und so stellt sich dann bei uns auf der einen Seite der Raum dar, den wir gestalten möchten. Aber auf der anderen Seite natürlich auch unser Team, das aus sehr, sehr, sehr vielen Fachmenschen besteht. Das wird dann immer total verschieden durcheinander gewürfelt, je nachdem, was jetzt die Needs sind für das Projekt. Und am Ende kommt dann ein markenspezifischer Raum raus.
Du hast jetzt gerade schon ab und an die Begriffe UX und UI angesprochen und auch diesen Lernpfad beschrieben. Ich denke, man kann das ja auch ein bisschen beschreiben wie eine Customer Journey, die die Teilnehmenden da eigentlich durchleben, wenn sie diese Räume betreten. Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen erfahren, was macht das eigentlich aus? Ne? Also Elemente, die sich wiederfinden oder auch ganz neu zusammengestellt. Aber es ist natürlich auch sicher eine Herausforderung, die vielen verschiedenen Teilnehmenden gut abzuholen, ne? Also sich da in die Perspektiven reinzuversetzen. Wie geht ihr da denn vor? Also habt ihr eine gewisse Herangehensweise oder Ideen, Tools, um auch diese unterschiedlichen Perspektiven einzunehmen?
Ja, unsere Tools sind auf jeden Fall auf der einen Seite das Briefing durch den Kunden. Das wird ja dann meist auch von der Marketingabteilung erstellt und freigegeben. Und auf der anderen Seite arbeitet man natürlich auch da mit Experten zusammen, mit den verschiedenen Trainern, die die Räume dann auch begleiten werden und auch mit das didaktische Konzept weiter ausarbeiten. Und zusammen mit uns dann halt erstens die Exponate besprechen, dann die Customer Journey quasi in dem Sinne ausdefinieren, die verschiedenen Zielpunkte für die verschiedenen Exponate ausdefinieren. Was ist der Outcome dann für den Geschulten? Was lernt er an jedem einzelnen Punkt? Wie kann man das dann später nochmal abfragen? mit dieser Expertise zwischen Trainer und Designer, UX-Designer, wird dann einfach der Raum gestaltet, die Customer Journey. Und dann geht es vom Willkommensritual zu den verschiedenen Lernstationen und dann bis zum Abschlussritual, beziehungsweise bis zum nochmal alles wiederholen, nochmal so einen Gegencheck machen, was ist alles passiert während der kompletten Reise durch den Raum, was habe ich gelernt, was hat mich verwundert. Ja, und da gibt es einen Leitfaden und da gibt es verschiedene Bullet Points, die erfüllt werden müssen oder sollten. Und die kann man dann einfach mit dieser Customer Journey und mit dem Trainerleitfaden für sich selbst dann auch nochmal gegenchecken. Da gibt es natürlich auch Probeläufe, die wir machen. Da gibt es dann auch geschultes Personal, das das mitmacht. Und dann hat man dann quasi nochmal so ein Bulletproof-Konzept, dass wirklich alle Punkte, die man gerne den Leuten vermitteln möchte, dass sie auch vermittelt wurden. Und ganz groß ist auf jeden Fall dann auch das Abschlussritual, dass man sich am Ende nochmal reflektiert. Wir hatten das eigentlich den Blick auf die Marke oder meinen Arbeitgeber, den ich jetzt noch näher kennengelernt habe, wie hat das so ein bisschen vielleicht auch meine Perspektive geschärft oder verschoben? Und dann kann man auch gerne Votings machen, dass man dann vielleicht verschieden gewichtete Markenattribute, wie sehr habe ich die kennengelernt, wie wichtig sind wir die jetzt, wie wichtig waren die mir vorher? Das sind so Punkte, die dann auch wirklich nochmal einem zeigen, so alles klar, der Raum wurde verstanden, das Lernkonzept ist sehr gut und die geschulten Personen haben dann wirklich was Neues dazugelernt oder haben halt ganz neue Perspektiven dazu bekommen.
Also eure Arbeit geht weit über das klassische Interior Design hinaus.
Auf jeden Fall. Interior Design ist bei uns, wie gesagt, nur eines von sehr vielen Punkten. Wir machen ja auch Messestände oder Events. Das würde ich genauso sehen wie Interior Design. Also auf der einen Seite sieht man dann ein Bild von einem Raum, einem Messestand oder von einem Event. Aber auf der anderen Seite steckt da halt auch sehr, 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 sehr viel mehr drin unsererseits, als einfach nur einen modernen, klassischen Markenauftritt auf einer Messe zu gestalten. Sondern bei uns spielt dann auch sehr viel die Rolle, zum Beispiel, wie nehmen wir die Mitarbeiter mit, die da hinkommen. Also das ist auch ein ganz großes Learning von uns. So ein Messestand, den designt man ja nicht nur für die Menschen, die den besuchen, sondern unserer Meinung nach ja hauptsächlich sogar für die Leute, die da arbeiten, dass die dann auf den Messestand kommen, sind ja meistens die Vertriebsmenschen, dass die sehen so, oh, das ist die Marke, für die ich arbeite und die hat den und den Look and Feel oder die ist total modern, die ist total hochwertig und klassisch. Und dass die Leute einfach auch dementsprechend dann auftreten. Und es geht auch so weit, dass man auch im Idealfall halt auch einfach so ein Brand Behavior mit an die Hand gibt. So, wie stehe ich auf dem Messestand? Wie heiße ich die Leute willkommen? Gehe ich direkt auf die Leute zu oder lasse ich die erstmal schauen? Stehe ich Rede und Antwort, habe ich ein iPad in der Hand und zeige den Leuten gerade direkt alles digital. Und ganz wichtig bei den Messeständen für uns ist natürlich auch, weil wir auch sehr stark im Exponatebau verhaftet sind, dadurch, dass wir halt auch diese ganzen Schulungsräume gemacht haben, sind wir halt auch Exponatefachmenschen, die halt neue Produkte mit super Exponaten vorstellen, dass man auch so einen Messestand oder ein Event auch mehr als Vehikel sieht, um Sachen vorzustellen. Und dann, ja, wie gesagt, auch den Mitarbeitern zeigt, so guckt mal, das ist euer Produktportfolio, das einfach überhöht und sehr, sehr positiv darstellen, dass auch alle sich abgeholt fühlen und sagen so, wow, das ist unsere neueste Produktentwicklung, dass man denen auch noch im Idealfall eine schöne App an die Hand gibt, dass man einfach durchblättern kann. Für einen Kunden, das ist die neueste Batterieentwicklung, da kann ich stolz drauf sein, das haben wir entwickelt, das hat Patente, das hat Auszeichnungen, das ist super innovativ. Da lasse ich das Exponat vor mir stehen und bin dann emotional auch aufgeladen. Die Tools dahinter sind deutlich größere als Messedesign, Interior Design oder Eventlogistik.
Du hast jetzt gerade schon so ein paar Möglichkeiten angesprochen, wovon auch viele sehr digital sind. Ne? Also zum Beispiel die App oder mit dem Tablet was zu zeigen auf der Messe. Es gibt aber ja auch die, ich nenne sie jetzt mal, etwas traditionelleren Unternehmen und Marken. Wie handhabt ihr sowas denn? Also diese Transformation auch irgendwo zu gestalten der Marke und auch dem gesellschaftlichen Wandel anzupassen. Wie begegnet ihr dem?
Ja, der Wandel ist natürlich, was wir sehr stark im Messebetrieb zum Beispiel merken, ist vor allen Dingen auch seit Corona, wo ja sehr viel digital stattgefunden hat und auch sehr viele Meetings digital und viele Messen versucht haben, zum Beispiel auf die digitale Schiene zu setzen oder sehr viele Firmen digitale Events veranstaltet haben, dass das Analoge und das sich persönlich in die Augen blicken, sich die Hand schütteln, das Produkt oder die Dienstleistung, selbst wenn es eine digitale ist, einfach mal wirklich vor Ort zu erleben, dass das immer noch ein sehr, sehr großer Need ist, den die Leute einfach immer noch haben. Man möchte sich live treffen, man möchte sich mal wiedersehen. Es sollte nicht alles digital sein. Und dass man damit sehr oft zu hybriden Lösungen kommt. Selbst bei den ganz klassischen Kunden, die dann sehr analog sind, selbst bei denen findet auch der Wandel statt, dass es da etwas digitaler wird. Und bei den ganz digitalen Kunden, die wir haben, ist es trotzdem so, dass man vor Ort sein möchte, dass man wirklich auch Events mit Kunden, mit einer Vernissage, mit einer Finissage, ja, vielleicht auch mit einer Party, dass man einfach Leute wertschätzt. Und das funktioniert meiner Meinung nach auch einfach nur, indem man es persönlich macht. Wir haben auch sehr viele digitale Messen erstellt und gestaltet. Und da ist eigentlich immer der gleiche Outcome gewesen. So rein digital ist irgendwie, ja, weder Fisch noch Fleisch. Und dass da wirklich ganz, ganz groß nach diesen digitalen Messen auch wieder der Wunsch kam, dass wir auch analog vertreten sind, auch wirklich auf Messen vertreten sind, wirklich auf Events vertreten sind, dass man wirklich Ausstellungen begleitet. Das ist wirklich für uns so ein Outcome, den hätte ich so stark auch gar nicht eingeschätzt, als es sich so stark digitalisiert hat, dass das so wieder zurückgeht zu hybriden Lösungen, die aber dann auch wirklich die Kopfstellfrage immer wieder stellen. So, wenn es nicht digital ist und nicht nur analog, dann kommt halt die Schnittstelle, wo wir dazukommen. So, wie kann man innovative Möglichkeiten finden, um Produkte zu inszenieren, um Marken zu inszenieren, um mehr zu machen, als nur einen Screener hinzustellen, wo ich mir irgendwelche Sachen angucke. Wo tritt da ganz stark auch UX und UI in den Raum und ich erkläre dann einfach Produkte auch wirklich hybrid, einmal im digitalen Raum und analog. Und das Ganze sieht am besten auch für Außenstehende, wenn sie daneben stehen und sich das angucken, so cool aus, dass sie es gerne selbst machen möchten. Und ob das jetzt der klassische Hersteller ist, der Büromöbel und Büroaccessoires herstellt und Papeterieprodukte, selbst die kann man auch hybrid so interessant gestalten, dass alle sagen, ich möchte es jetzt auch mal ausprobieren. Und das ist so ein bisschen, was uns dann antreibt, wirklich jedes Mal aufs Neue was Innovatives auf den Boden zu zaubern.
Ich habe jetzt aus unserem Vorgespräch mir noch so zwei Begriffe aufgeschrieben. Wahrscheinlich ist das jetzt ganz passend. Heritage versus Technology Driven. Wie du einen Kompromiss machst zwischen analog und digital und dass man beides wahrscheinlich verbinden muss. Wahrscheinlich geht es mit diesen beiden Begriffen ähnlich. Dass man also, wo man herkommt und quasi was die Zukunft bringt, immer irgendwie mitdenken muss in euren Arbeiten.
Ja, genau. Ja, manchmal kriegt man ja auch Briefings, wo man dann sich denkt so, ja, aber irgendwie seid ihr das ja auch nicht, jetzt so ein rein digitales Tool zum Beispiel entwickeln, sondern das ist dann so eine MeToo-Idee, dass man sagt so, ja, der eine macht das so komplett digital, deswegen möchte ich das jetzt auch so machen. Und deswegen auch dieses Heritage, dass man einfach sagt, wo komme ich denn her und ist es dann nicht vielleicht die analog-digitale Lösung? Ist es vielleicht einfach ein Exponat, wo ich einen Kippschalter umlege, weil mein Interior im Auto besteht nur aus Kippschaltern? Warum sollte es dann ein Digitalscreen sein? Passt der Digitalscreen nicht vielleicht viel besser zu einem anderen Thema, wo er dann auch angebracht ist? Aber für uns ist es immer so, wo kommt die Marke her? Wie identifiziert sich die Marke? Und wie adaptiere ich das dann auf Lösungen, die zukunftsorientiert sind, aber auf der anderen Seite wirklich, wirklich den Kunden auch repräsentieren? Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man den Kunden auf der einen Seite versteht, aber auch der Kunde sich selbst dann auch versteht und sagt, ja, das ist das perfekte Exponat oder der perfekte Messestand für uns. Und dann ist es ja sehr, sehr oft die Umkehrung von Technology zu Heritage oder andersrum oder von analog zu digital oder von Mikro zum Makro. Das war ja auch eine Ausstellung, die wir mal gemacht hatten in Mailand. Da haben wir eine Human-Centric Lighting Tischleuchte entwickelt für die Firma Luktra. Und das ist jetzt ja bestimmt schon 10 Jahre her. Und da hatten wir einen hochtechnologischen LED-Kopf entwickelt, der nur 4 LEDs hatte. 2 kaltweiße, 2 warmweiße. Und die waren mit der Universität Hagen entwickelt. Waren die wirklich körperlich wirksam darauf, dass wenn ich das Licht jetzt so einstelle, dass es warmweiß ist, dass wirklich der Körper das Gefühl hat, die Sonne scheint. Aber im Endeffekt war das ein winzig kleiner Leuchtenkopf, der noch nicht mal warm wird, weil aus 3D gedrucktem Aluminium, also alles sehr mikro, sehr digital und sehr high technology driven. Und da war die Frage, wie stellt man sowas dar, zum Beispiel in Mailand, wo nur Architekten, Innenarchitekten über eine Fläche laufen, sich Sachen angucken und entweder klickt's oder es klickt nicht. Und das ist auch so ein super Beispiel. So auf der einen Seite habe ich dann den Kunden, der so unfassbar innovatives Produkt hat, kein Ein- und Ausknopf mehr, alles Touch und eine super digitale Leuchte. Auf der anderen Seite habe ich dann auch das Zielpublikum, das man irgendwie auch beeindrucken muss und das auch haptisch was fühlen möchte und haptisch was erleben möchte und eher einen Eventgedanken hat. Und da haben wir dann einfach eine riesige, riesige LED-Wand aus alten Mayonnaise-Eimern zusammengebaut, die dann einfach so einen ganzen alten Lagerraum erleuchtet haben. Und da mussten wir dann irgendwann die Ausstellung auch schließen und dann nur noch die Leute peu à peu reinlassen, weil alle wollten dann auf einmal sich das Event angucken. Wie dieses Human-Centric Lighting oder wie Licht überhaupt auf dem Raum wirkt, so von kaltweiß, warmweiß, da haben wir einfach Sonnenaufgänge, Untergänge, so ein Tag in einer Metropole, einfach alles mit dem Licht dargestellt. Und alle fanden es beeindruckend und daraufhin kamen sie erst auf diese Leuchten, die auf der anderen Seite der Halle standen. Und da hat man sich das auch mit einem ganz anderen Auge angeguckt, was passiert da eigentlich. Und das ist auch, wo man dann auch mal sagen muss, so nee, wir glauben nicht, dass das jetzt alles digital sein muss. Wir glauben nicht, wenn ihr eine digitale Leuchte entwickelt habt, dass man jetzt eine digitale App macht und auf einer Messe dann halt riesige Screens hinbaut und sagt, das ist das Allerneueste. Sondern da war unsere Aufgabe so, wie kann ich das super interessant gestalten und auf ganz neue Wege. Und deswegen, ja, nicht nur analog digital, sondern manchmal auch mikro, makro. Muss ich was verkleinern, um es interessant zu machen? Oder muss ich was ganz groß darstellen, dass die Leute sagen so, wow, das schaue ich mir jetzt aber mal an. Das ist so ein bisschen der Spannungsbogen von Herkunft der Firma zu dem, was man dann am Ende entwickelt. Also es geht nicht nur um Heritage, sondern sehr oft geht es auch darum, dass vielleicht Firmen sehr digital sind und dass das in der Raumgestaltung dann auch manchmal hinderlich sein könnte.
Spannend, sehr spannend, ja. Wir würden jetzt gerne nochmal zu einem ganz anderen Thema kommen, denn durch euren Gründer, Professor Rondrich, also unter anderem durch ihn und seine Lehrtätigkeit, ist Nachhaltigkeit ja auch schon lange ein Schwerpunkt von eurer Agentur. Und ein aktuelles Projekt von euch ist das Nachhaltigkeitshotel, so nenne ich es jetzt einfach mal allgemein. Kannst du uns dazu schon etwas mehr verraten, was wir uns darunter vorstellen können?
Ja, wir betreuen ein Hotel oder eine Hotelkette, die extrem nachhaltig die Räume gestaltet. Also Passivhaus mit PV-Anlage und wirklich CO2-neutral, wo man dann auch nicht nur CO2-neutrale Möbel einbauen muss, sondern wirklich auch die Herausforderung ist, wer geht da hin? Was möchten die da erleben und wie müsste sowas auch aussehen? Weil also Nachhaltigkeit ist ja nicht einfach nur eine Europalette zersägen und dann Gartenmöbel draus bauen, sondern es gibt ja auch eine andere Form der Nachhaltigkeit im Sinne von, ist es so multifunktional, wenn ich so einen Coworking-Space für so ein Hotel einrichte, dass die Menschen da arbeiten können, dass sie aber auch verweilen können, dass sie da auch einen Kaffee trinken, dass sie da auch gerne sitzen und dass man damit auch ein bisschen so einen Raum nachhaltiger nutzen kann, dass man ihn auch in dem Sinne nutzt, dass da auch Events stattfinden können, dass eventuell auch ein Konzept wäre, dass wenn das an einem kleinen Ort steht und man weiß, da gibt es zum Beispiel keine Stadthalle oder kein Bürgerzentrum, vielleicht ist da auch im Sinne der Nachhaltigkeit, dass man sich da als Bürgermeister auch mal einloggen kann, sag ich mal, oder für ein Event einfach diese Räumlichkeiten mieten kann. Wie weit geht in dem Sinne Nachhaltigkeit? Und das ist für uns auch immer der größte Antrieb. Und das ist auch Professor Hornrich immer ganz weit vorne. Im Sinne dessen, Nachhaltigkeit ist nicht einfach nur ein alter Melkhocker irgendwo hinzustellen und zu sagen, der ist jetzt 100 Jahre alt und setzt sich drauf, CO2-neutral, sondern wie kann man sowas auch in die Zukunft adaptieren und wie bin ich nachhaltig, wie bin ich ökologisch, ohne immer nur auf den gleichen paar Parametern rumzureiten, sondern wie kann ich das wirklich nach vorne treiben? Ganz großes Thema ja auch immer Nutzen statt Besitzen. Deswegen auch, was wir jetzt machen für diesen Kunden, auch diese Coworking Spaces, dass man sich wo einmietet im Büro, anstatt ein eigenes Büro sich irgendwo hinzustellen, dass man Großraumbüros schafft, wo Firmen sich einmieten, wo sich aber auch Einzelpersonen einmieten, dass man einfach multifunktionale Nutzen schafft und dadurch auch wirklich, wirklich nachhaltig wird.
Und das Ganze in Verbindung mit Hotel?
Genau. Das Hotel ist so ausgerichtet, dass es ursprünglich ein Sporthotel, ein ökologisches Sporthotel und ein Wanderhotel. Wir haben verschiedene Locations an verschiedenen Wanderregionen und Skisportregionen, aber auch, wo man Mountainbike fahren kann. Also auch in dem Sinne sehr nachhaltig, weil es nicht einfach nur ein Skihotel ist, das dann 9 Monate im Jahr zu ist, sondern ganzjährig genutzt wird. Und da ist auch der neue Trend, es ist ein Workation-Hotel. Und in dem Sinne möchten die das jetzt etwas aufbauen. In ihrem CI, ganz wichtig, und mit den eigenen Markenattributen, dass wir den da einen Coworking-Space gestalten. Und der ist dann sehr nachhaltig, was für uns aber auch als nachhaltige Agentur natürlich eine der Kernkompetenzen ist, die wir durch Professor Hornrich dann auch schon seit Jahren leben, tun und machen und umsetzen. Ja, und es ist halt ein spannendes Thema, wenn man das alles mal so mannigfaltig komprimiert. Ich würde jetzt schon fast sagen, der Kunde ist so ein Best-Practice-Beispiel. Also wirklich vom Passivhaus mit CO2-neutraler PV-Anlage und einem Hotel, das nachhaltig eingerichtet ist und ganzjährig benutzt wird, dass man da jetzt auch noch so ein nachhaltiges Bürokonzept gestaltet. Ich kann als Einzelperson da arbeiten bei meinen Workation-Aufgaben. Ich kann das mieten als Stadt, um da irgendwelche Bürger-Events stattfinden zu lassen. Also dass man die Nachhaltigkeit auch vorantreibt. Im Sinne, es wird immer genutzt. Es steht nicht einfach nur darum, nutzen statt besitzen. Also sehr, sehr schönes Konzept, wo man sich auch wirklich mal ausleben kann und was auch sehr viel Spaß macht.
Was sind eigentlich so die Do's und vor allem, was sind die Don'ts in eurer Arbeit? Was könnt ihr euren Kunden gar nicht verkaufen? Oder wo kommt euer Chef und haut euch auf die Finger?
Ja, ich sag's mal so, wenn man den Kunden nicht versteht, wenn man einfach irgendetwas raushaut, was jetzt irgendwie gerade en vogue ist oder durch die Medien geistert, so dieses typische, dann kommt der Kunde, der eine Rechtsanwaltskanzlei haben möchte, aber die soll ein bisschen moderner aussehen und dann sagt er so, ja, so ein Google Office hätten wir gerne. Und dann ist natürlich auf der einen Seite kann man sagen, alles klar, du kriegst jetzt hier 18 Quadratkilometer USB-Platten verbaut und alle sitzen an irgendeinem kleinen Hocker mit einem Laptop und trinken ihren Latte Macchiato auf Fotos und im Endeffekt bringt dir das aber nichts. Und das sind halt die Don'ts, das da nicht zu tun, dass man dann sagt, so hier können wir da nicht gerne mal mit dir einen Workshop machen. Was habt ihr für Office-Needs? Was habt ihr für Micro-Needs? Was haben die Leute überhaupt für Ansprüche an ihren Arbeitsplatz? Weil einfach ein Open Office überall hinzubauen, ist auch nicht immer die richtige Lösung, sondern man muss ja auch den Kunden verstehen und braucht ihr nicht vielleicht eher ein paar Einzelbüros für ein paar Personen oder sollte nicht jeder die Möglichkeit haben, sich auszusuchen, wie möchte er arbeiten und was passt bei euch zur Marke, zu euren Herausforderungen? So, das sind so Sachen, die wir auf keinen Fall machen würden. Einfach irgendwas verkaufen. Wir verkaufen nicht einfach irgendwas, um was verkauft zu haben, sondern was ja eingangs schon meinte. Wir sind interessiert an langfristigen Kundenbeziehungen, möchten mit den Kunden wachsen, auch zusammenwachsen, sich gegenseitig dann kennenlernen und daraus resultieren dann viel interessantere, langfristige Projekte gestalten, als jetzt einfach zu sagen, hier ist ein neues Büro, das sieht genauso aus, wie man es jetzt auf Pinterest sieht und viel Spaß damit und dann merkt er nach 2 Jahren, das ist nichts und dann geht er zu einer anderen Agentur und die macht ihn das halt eventuell besser oder halt nochmal, wenn er Pech hat, genauso. Aber wir sind halt interessiert, dass man wirklich sagt, so hier, das war damals so cool und da waren so ein paar Ideen dabei, das würden wir gerne weiterhin adaptieren. Oder habt ihr nicht noch Ideen für irgendwas anderes? Und das sind so unsere Zukunftsaufgaben, so als Agentur, sag ich mal, dass man Kunde wirklich so begeistert, dass auch er kreativ wird und sagt, oh, was könnte ich denn noch bei mir ändern? Oder wo gibt's noch Herausforderungen, die ich mit Yellow Design zusammen lösen könnte? Oder wo gibt's nachhaltige Ideen, die ich gerne umsetzen würde? Oder wo kann ich mir denn eigentlich mal eine nachhaltige Idee holen für zum Beispiel meinen Arbeitsplatz, meinen Ausstellungsraum oder für meinen nächsten Messeauftritt? Wird's eine Messe? Wird's ein Event? Kann ich die nicht einfach mal fragen und outside of the box denken? Muss ich jetzt nochmal auf eine Messe fahren? Oder macht's vielleicht mehr Sinn, wenn Yellow Design mir ein richtig cooles Konzept für ein Event in Mailand zum Beispiel plant, wovon dann alle profitieren, weil Mailand natürlich mehr Spaß macht, als im Februar auf eine Möbelmesse zu gehen. Dann freuen sich natürlich alle.
Ja, und das passt ja auch am Ende dann wieder auf einer anderen Ebene zum Thema Nachhaltigkeit, ne? Also mit dieser langfristigen Perspektive und Denkweise dran zu gehen. Zum Abschluss unseres Podcasts haben wir aber auch wieder, wie immer, eine persönliche Frage dabei und wüssten gerne von dir, mit wem würdest du denn gerne einen Tag im Leben tauschen?
Puh. Wahrscheinlich mit meiner Tochter.
Oh, spannende Antwort, ja. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht.
Weil ich erzähle ja oft von meinem Job und dann sitzen ja auch alle so wie ihr da und finden es relativ lustig und lachen und sagen, ach, das ist ja verrückt. Aber wenn meine Tochter von ihrem Tag berichtet, dann hört sich das immer noch verrückter an und ich würde gerne nochmal das Leben als 6-Jährige sehen.
Ohne Aufgaben und ohne Verantwortung sich rumtragen lassen, gefüttert werden. Großartig.
Ja, wird ja nicht mehr getragen und nicht mehr gefüttert, aber ich glaube einfach dieses Virgin-Minded, nochmal so wirklich Virgin-Minded durch die Welt zu gehen und einfach Sachen zum ersten Mal sehen und die einfach cool finden, weil das ist ja auch, glaube ich, die größte Herausforderung in unserem Job ist wirklich immer wieder frisch zu sein und versuchen, neue Wege zu gehen und nochmal versuchen, der junge, unerfahrene Designer muss man ja manchmal auch sein, um einfach zu sagen, so nee, ich mache das jetzt einfach anders und daraus entsteht was. Ich mache das jetzt nicht, was ich vorhin schon meinte, 0815 schon 5-mal so gemacht, jetzt mache ich das 6. Mal so, war noch immer gut. Und da, ne, kommt so ein bisschen der Wunsch her, einfach mal mit 6 Jahren einen Regenbogen sehen und sagen, der ist super cool, mal gucken, wo der endet, wollen wir da hinlaufen. Nochmal mit so einer Positivität in die Welt zu gehen, das ist super.
Ich finde das ein wunderbares Schlusswort. Dir, Pascal, ganz vielen Dank für die Zeit und quasi auch den Einblick, den du uns gewährt hast in eure Arbeiten und in eure Arbeitsweisen. Und an dieser Stelle sagen wir schon wieder auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.